Schürrle. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!
Es ist wieder Tennisgeschichte. Es ist wieder Tennisgeschichte, die wir hier miterleben. Roger Federer. Guck dir das an.
There is one man in sports you do not bet against. The GOAT is the GOAT is the GOAT.
Guten Morgen, Felix, an diesem wunderschönen Mittwochmorgen, kurz vor 10. Wie kann man einen Morgen besser anfangen? Und in diesem Sinne auch herzlich willkommen an alle da draußen. Ich weiß nicht, wann ihr ihn hört, morgens, abends, mittags, jedenfalls. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr uns wieder zuhört. Felix, wie geht's dir?
Ja, mir geht's ganz gut, Jona, wobei ich so ein bisschen diesen guten oder schönen Morgen noch nicht ganz sehe. Wenn ich hier rausgucke, dann sieht es doch sehr regnerisch aus hier in Deutschland. Da ist man schon ein Stück weit neidisch auf alle die, die gerade irgendwo ganz schön im Urlaub sind, am Strand, an der Sonne. Ich glaube, hier wird es sich nicht mehr groß ändern, das Wetter. Wir sind jetzt schon langsam im Herbst übergegangen. Aber davon lassen wir uns ja hier nicht beirren. Wir haben gute Stimmung und ich freue mich jetzt auf die heutige Podcast-Folge. Wie ihr es ja auch schon alle kennt, wir haben ja ein System, das sich auch nie ändert, ein Unterpunkt, den wir immer dabei haben, der auch nicht so organisatorisch, auch nicht so schwer ist, immer unterzubringen. Unser Sportmoment der Woche. Da reden Jona und ich immer über Ereignisse, entweder selbst erlebt oder eben vor dem Fernseher verfolgt, bei denen wir teilgenommen haben im Verlauf der Woche und die uns besonders beeindruckt haben oder über die wir einfach erzählen wollen. Und dementsprechend, ich sehe auch schon dein Ereignis der Woche in unserem Skript und würde jetzt gern wissen, trotzdem, auch für den Zuhörer da draußen, was war denn jetzt dein Ereignis in dieser Woche?
Ja, ich weiß nicht, ob alle Kickbase kennen. Kickbase ist ja kann man sagen, Managerspiel, wo man halt basierend auf der Fußball-Bundesliga sich eben sein Team zusammenstellt. Die Spieler kriegen dann Punkte für ihre Real-Life-Performance, also wenn sie Tore schießen, Vorlagen machen, Pässe. Ich denke, ist relativ selbsterklärend. Und je nachdem, wie viele Punkte man hat, wird man dann eben gerankt. Da haben wir eine Liga mit ein paar Freunden. Das heißt, mit Freunden ist immer noch ein bisschen mehr Hass, ein bisschen mehr Ehrgeiz drin. Und da habe ich diese Woche einen in meinen Augen grandiosen Transfer getätigt. Das war meine ganze Strategie. Ich habe mir da ganz viele Spieler durch die Lappen gehen lassen, um noch ein bisschen Budget anzusammeln und habe mir jetzt Erling Haaland gekauft. Und ich hoffe doch sehr, dass der mein Team zum Titel in unserer Liga schießen wird. Wäre jetzt natürlich nur blöd, wenn er wechselt. Aber bis jetzt bin ich sehr glücklich. Das war mein Highlight der Woche, dass ich mein Kickbase-Team da so prominent verstärken konnte.
Du, Jona, ich sehe gerade, Nachricht geht rein. Oh, Schnellnachricht sogar, Haaland verletzt, Kreuzbandriss, wird wahrscheinlich nie wieder Fußball spielen können. 60 Millionen total in den Sand gesetzt, mein Freund. Naja, also meiner Ansicht nach war das ein Transfer, den kann man machen, aber 60 Millionen für einen Haaland, der schon wahrscheinlich auf seine Punkte kommt, ist etwas viel. Wobei wir jetzt, glaube ich, zu sehr in die Materie gehen würden und für all diejenigen, die Kickbase nicht kennen, wäre das dann, glaube ich, auch ein wenig too much. Aber ja, Glückwünsche an der Stelle von einem Manager zum anderen. Ich konnte auch noch vielleicht noch mal kurz zur letzten Woche konnte auch mein Kunja noch schnellstmöglich verkaufen, bevor der dann komplett an Wert verloren hat und dann noch gewechselt ist, sodass da auch sich keine Besserung anbahnen könnte. Da auch vorneweg, genau, Matheus Cunha von der Olympiasieger, der Brasilianer von Hertha BSC, eigentlich erst frisch eingekauft 2020, ist er jetzt zu Atletico Madrid gewechselt unter Diego Simeone. Da sind wir auch gespannt, wie sich der da entwickelt. Passt, finde ich, von der Mentalität da gar nicht so rein, aber naja, mal schauen, wie sich da für die Hertha wahrscheinlich ein sehr, sehr guter Transfer, dass man den jetzt so ein bisschen auch vom Gehaltszettel weg hat und da hat auch noch gut Geld eingespielt. Ich glaube, 30 Millionen war es dann plus Bonuszahlungen, also von daher alles gut. Jetzt noch kurz zu meinem Sportmoment der Woche, wieder so ein kleiner persönlicher Moment, einfach so ein persönliches Highlight. Er hatte die Woche jetzt ein Tenniscamp, wo ich mitgeholfen habe als Trainer und da wurde ich zweimal hintereinander beinahe abgeschossen von den Kleinen bei einer gewissen oder bei einer Trainingsform und habe dann immer so einen Stoppball angesetzt und zweimal hintereinander ist mir tatsächlich geglückt, so viel Gefühl und Schnitt in den Ball zu bringen, dass er tatsächlich auf die Gegnerseite gekommen ist und wieder zurückgekommen ist. Und das halt zweimal hintereinander. Das war für mich schon nicht mehr Glück. Das war schon, ja, dieses gewisse Talent, was
Perfektion.
Ich wieder im Finger fühle. Da bin ich jetzt schon wieder ganz heiß. Deswegen, ja, Jona, mach dich bereit. Die Woche müssen wir auch, wenn das Wetter es zulässt, auch nochmal eine Runde spielen. Da werde ich nochmal die Bälle auspacken.
Ich bin bereit. Gut.
Ja, sehr
spricht
schön, sehr
aber
schön.
Nicht unbedingt für die Kinder, wenn sie immer nur auf den Trainer schießen.
Ja, das ist halt, ja, ich mache ihnen keinen Vorwurf. Die wollten wahrscheinlich auch einfach dieses Event-Feeling haben, wenn ich dann den Ball berühre und dann einen solchen Schlag raushaue. Ja. Dafür
wer
zahlen
sie
vielleicht auch am Ende das Geld fürs Camp. Nee, soweit so gut. Kleine Eindrücke aus unserer Woche. Für den einen oder anderen vielleicht enttäuschend, für uns aber, glaube ich, ein Heidenspaß immer, der dahinter steckt. Und ja, wir haben jetzt die Kategorie Sportnews wieder eingeführt, weil wir jetzt auch ein bisschen mehr Zeit hatten, wieder ein bisschen mehr Langeweile hatten. Und ja, würde ich sagen, beginnen wir gerade.
Genau. Was ist diese Woche so passiert? Wie viele von euch vielleicht mitgekriegt haben, sind die Paralympics gestartet. Vom 24. August bis zum 5. September gehen in Tokio insgesamt rund 4.400 Sportler aus 161 Ländern plus eine Delegation der Flüchtlinge, also sozusagen ein neutrales Sportlerteam, in 22 Sportarten und 539 Entscheidungen auf Medaillenjagd. Die deutsche Delegation hat 133 Athleten, die angeführt werden von den Fahnenträgern Mareike Miller, die im Rollstuhlbasketball an den Start geht, und Michael Täuber im Radfahren.
Bahnt sich hier ein Transferhammer an. Die Gerüchte um einen Wechsel des französischen Superstars Kylian Mbappé verdichten sich. PSG soll ein Angebot von 160 Millionen für den 22-Jährigen von Real Madrid vorliegen haben, welches der französische Meister jedoch ablehnte. 200 Millionen werden wohl nötig sein, um Mbappé aus Paris loszueisen. Auch Cristiano Ronaldo sorgt wieder für Schlagzeilen. Nachdem der Transfer von Harry Kane geplatzt ist, soll sich nun CR7 in Verhandlungen mit Manchester City befinden. Im Raum steht eine Ablöse von 25 Millionen Euro, der Juventus nicht abgeneigt sein soll.
Wir bleiben bei Manchester City, denn ihr Star-Trainer Pep Guardiola ist wohl bald Geschichte. Laut eigenen Angaben des Katalanen wird er seinen Vertrag nicht mehr verlängern. Somit wäre es das Ende der 7-jährigen Partnerschaft zwischen dem englischen Spitzenclub und dem Erfolgscoach. Nach einem temporären Rückzug aus dem Fußballgeschäft soll die nächste Station eine Nationalmannschaft sein.
Ja, und dann haben wir noch ein Schützenfest im DFB-Pokal. Mein persönlicher Herzensverein, der FC Bayern München, zeigt keine Gnade und schlägt den Bremer SV am gestrigen Abend im letzten Spiel der ersten Pokalrunde mit einem saftigen 12:0.
Nach den Playoffs stehen nun auch alle 32 Teams fest, die in dieser Saison um den Champions-League-Titel kämpfen werden. Die Young Boys Bern, Malmö, Benfica Lissabon, Schachtar Donetsk, RB Salzburg und Sheriff Tiraspol, ganz komischer Verein, konnten sich in ihren Begegnungen durchsetzen und komplementieren so die Lostöpfe. Am heutigen Mittwoch um 18 Uhr wird da die Gruppenphase der Champions League ausgelost.
Das heißt, wir werden auf jeden Fall nächste Woche auch über die Champions League Auslosung berichten können.
Auf jeden Fall.
Und da freue ich mich schon drauf, auf die möglichen Begegnungen in den Gruppenphasen, dann eventuell auch schon die Achtelfinalvorhersagen. Da haben wir dann wieder so ein kleines EM-Flashback, würde ich sagen. Da haben wir noch einiges zu tun. Ja, soweit so gut. Die Kurz-News, wie immer, auch sehr, sehr kurz, sehr, sehr knapp dargestellt. Das eine oder andere relativ überraschend. Das mit Pep Guardiola ist auch eine News von dem gestrigen Abend, genauso wie natürlich das DFB-Pokalspiel rund um FC Bayern München und den Bremer SV. Ich denke, das werden wir auch so erstmal unkommentiert stehen lassen.
Lass doch vielleicht eine Sache, die mich jetzt persönlich auch einfach interessieren würde, die beiden großen Transfers, Mbappé, Ronaldo. Denkst du, da passiert noch was vor der Transfer-Deadline oder nicht? Weil wir hatten ja letzte Woche es auch schon mal so ein bisschen thematisiert, so von wegen, okay, wir haben jetzt Messi, Neymar, Mbappé, die wollen alle den Ball haben. Sind die da vielleicht unzufrieden? Jetzt diese Transfergerüchte um Mbappé, könnte das schon eine erste Reaktion auf den Messi-Transfer sein? Und war das am Ende von Paris vielleicht doch nicht so smart, weil man jetzt den Jungen, sage ich mal, vergrault hat für 2 Jahre Messi?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage und ich glaube, da gibt es auch 1000 verschiedene Meinungen zu dieser einen Thematik. In meinen Augen erstmal das ganze Konstrukt rum jetzt im MAP-Transfer. 160 Millionen wurde ja von Real jetzt veranschlagt. Das wäre ja weniger, als damals PSG an Monaco gezahlt hat. Das waren ja 180 Millionen plus eben auch noch Bonuszahlungen. Und im Endeffekt hat auch MAP den PSG-Verantwortlichen signalisiert, dass er nicht ablösefrei gehen wird. Und Problem ist aber ja, dass sein Vertrag 2022 aufgelöst wird. Und PSG ist ja jetzt auch sehr hitzig gegenüber Real Madrid und ja, sagt sogar, das ist ein bisschen illegal, beziehungsweise Täuscher, sie täuschen so ein bisschen die Fußballwelt. Sie machen jetzt, dass sie eben MAP begehren, kriegen ihn aber nächstes Jahr eben ablösefrei. Sie wissen, dass 160 Millionen nicht ausreichen und wollen jetzt quasi einfach nur signalisieren, naja, wir haben uns letztes Jahr ja schon darum bemüht und jetzt quasi dann im Jahr 2022 bekommen wir ihn sowieso. Und da sind sie schon, oder muss jetzt PSG so ein bisschen kalkulieren, naja, nehmen wir jetzt wenigstens das große, kleine Geld in Anführungszeichen, also da machen wir so ein bisschen Verlust mit diesem Spieler oder kriegen wir oder laufen wir eben in Gefahr, dass wir nächstes Jahr gar nichts mehr für ihn bekommen. Dafür eben jetzt aber noch eine Saison mit diesem wahnsinnig tollen Team rund um eben Neymar, Messi und eben MAP. Das ist so für mich der erste Punkt, wo ich noch nicht ganz genau weiß, wie ich mich dazu positionieren soll, weil am Ende des Tages macht Real Madrid in meinen Augen wirtschaftlich ja alles richtig. Ja, sie zeigen jetzt schon dieses Interesse, sie zeigen MAP, dass sie ihn wollen, sie bieten ja auch für ihn, das ist ja für ein Spiel auch immer wichtig, dass man da so eine gewisse Summe auch im Raum hat. So, ich meine, Fußballer, ich glaube, die sind auch immer sehr egolastig, wobei ich bei MAP immer das Gefühl hatte, da ist er jetzt nicht so extrem wie der ein oder andere. Und trotzdem ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass ein Spieler weiß, bei dem nächsten Verein da, die wollen ihn haben um jeden Preis. Und 160 Millionen ist für mich ein Wahnsinnspreis. Andersrum ist es, wie du schon sagst, natürlich schwierig einzuschätzen, ob bei MAP tatsächlich schon dieser Messi-Transfer wirklich ausschlaggebend war oder ob es nicht schon sich im letzten Jahr angebahnt hat, wo ja auch schon diese Gerüchte um einen Wechsel von ihm umhergingen, weil einfach PSG es momentan, wir werden jetzt sehen, wie es jetzt im Laufe der Saison sich noch entwickelt, aber zum jetzigen Zeitpunkt ja mit diesem wahnsinnigen Kader, den sie ja auch schon die letzten 3-4 Jahre hatten, noch nicht das erreicht hatten, was sie ja immer wollten, und zwar diesen Champions-League-Titel. Und ich denke mal, MAP ist einfach der Meinung, dass man bei einem Verein wie Real Madrid da leichter an dieses Ziel kommen kann und er vielleicht auch nochmal einfach diesen nächsten Schritt in seiner Karriere, in seiner immer noch sehr, sehr jungen Karriere machen kann. Das ist so mein Empfinden und das muss man, glaube ich, alles differenzieren, diese Vereinspolitik, das persönliche Empfinden des Sportlers und das dann irgendwie noch einherzubringen, das ist, glaube ich, auch super schwer in dieser Fußballwelt, weil sie sich einfach auch, weil von vielen Seiten eben die Zielsetzungen und auch eben die Wünsche so ein bisschen miteinander kollidieren und auch nicht so immer vereinbar sind, wie man sich es gerne vorstellen würde.
Ja, auf jeden Fall sehr interessant, was du sagst und gerade der Punkt, den du ansprichst, dass Mbappé ja sozusagen nochmal den nächsten Schritt gehen möchte, finde ich, ist auch ein sehr guter Punkt, weil man muss sagen, Real Madrid hat natürlich eine ganz andere Strahlkraft auf Fußballer als Paris Saint-Germain und auch einfach die spanische Liga ist wesentlich kompetitiver als die französische. Also ich könnte mir vorstellen, dass Mbappé da wirklich auch vielleicht einfach nur auf eine neue sportliche Herausforderung aus ist, die er dann eben bei Real Madrid sieht und um eben auch nochmal seine persönliche Marke, nenne ich es jetzt einfach mal, ein bisschen zu stärken. Der eine ganz am Anfang seiner Karriere, der andere nähert sich vermutlich dem Ende, Cristiano Ronaldo. Steht der Wechsel zu Manchester City im Raum, ist für mich super interessant. Wenn wir uns zurückerinnern, Manchester City letztes Jahr auch im Champions League-Finale, aber wo wir auch im Podcast drüber gesprochen haben, was ihnen immer gefehlt hat, war so dieser eine Unterschiedsspieler, der einfach das Tor macht, der Torgefährlichkeit ausstrahlt. Das wäre Ronaldo auf jeden Fall. Wir hatten es vorhin in den Sportnews angesprochen. Jetzt steht auch noch der Abschied von Pep Guardiola im Raum. Wäre auch irgendwie interessant, die beiden nochmal sozusagen zu einem Last Dance-Verein zu sehen, um da nochmal die Champions League und vermutlich dann auch die Liga anzugreifen.
Ja, die Frage ist halt, wie viel Sympathien Ronaldo durch diesen Transfer verlieren wird, weil er kam ja damals von den Red Devils zu Real Madrid. Er war der Shootingstar der Saison rund um einen Kader, auch zusammen mit einem David Beckham oder auch einem Ryan Giggs, glaube ich, der damals auch noch gespielt hat. Und jetzt eben zum Ligarivalen, auch wenn es das Ende der Karriere ist, dass er jetzt langsam anstrebt und das alles schon 10, 12, 13 Jahre jetzt schon zurückliegt, also schon eine ordentliche Zeitspanne, aber wir wissen genauso gut, der Fußballfan von heute, der vergisst auch nicht so schnell. Und ich sage es mal so, das ist halt wie, als ob man ein kleines Zwischenintermezzo hat für die meisten Fußballfans und dann eben zum Ligarivalen wechselt. Es ist ein sehr, sehr interessantes Gedankenspiel. Es ist auch ganz interessant, dass Juventus Turin gar nicht so abgeneigt ist, Ronaldo tatsächlich abzugeben. Man hat eben mehr das Gefühl, oder ich hatte am Anfang eher das Gefühl, dass sie mehr um ihn kämpfen würden, was sie natürlich immer noch machen werden. Sie werden auch wahrscheinlich die wirtschaftlichen Aspekte immer eines solchen Deals auch immer abwägen. Aber allein, dass man eben Ronaldo, sagen wir mal, jetzt noch ziehen lassen möchte, obwohl man ihn gerade eben erst nach einem wahnsinnigen Transferpoker bekommen hat, vor 2 Jahren jetzt, ist für mich schon so ein Punkt, wo ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, dass zumindest Juventus Turin nicht gewillt ist, diesem Transfer wirklich Steine in den Weg zu legen, wie ich jetzt von PSG erwarten würde beim MAP-Deal, dass es da nochmal wirklich zu richtigen Komplikationen kommen könnte, auch wenn sich beide Seiten schon beinahe einig sind. Deswegen, ja, ganz interessant. Ich bin persönlich der Meinung, oder ich persönlich sehe Ronaldo nicht bei Man City. Ich möchte ihn da nicht sehen. Finde einfach, er passt da nicht so gut in diesen Kader rein. Für mich ist aber auch einfach Manchester City so ein unattraktiver Verein, den ich ungern schaue. Und wenn jetzt Ronaldo da spielt, klar, dann würde ich ihn mir vielleicht öfter mal anschauen, den Fußball von Manchester City. Aber ja, das Einzige, was ich auch interessant finde, was du auch schon angesprochen hast, wenn es tatsächlich die letzte Saison jetzt von Pep Guardiola ist und die beiden dann zusammenspielen, also quasi Pep Guardiola als Trainer von Ronaldo, das wäre für mich nochmal sowas, wo ich sagen würde, das hätte sich, glaube ich, auch niemand vorstellen können, dass sowas mal passiert. Und das wäre natürlich dann auch umso spannender, was da aus diesen beiden Genies auf und neben dem Platz noch passieren kann.
Ja, das war die kurzen Transfer-News, die kurze Transfer-Einschätzung unsererseits. Dann lass uns doch mal kurz die Sportart wechseln und zum kleinen gelben Ball kommen, zum Tennis. Es waren ja viele Turniere in den letzten Wochen. Es steht ein großes Turnier voraus. Lass uns doch mal anfangen mit dem Masters in Cincinnati. Ich glaube, offiziell heißt es die Western and Southern Open. Da hatten wir einen deutschen Triumphator. Alexander Zverev gewinnt im Finale souverän gegen Andrei Rublev. Ich glaube mit 6-2, 6-3, wenn ich mich nicht täusche. Oder war es 6-2, 6-2?
Ich glaube 6-2, 6-3. Ja. Ja. Rublev hat ihn noch einmal gebreakt und dann ist Zverev nochmal komplett davon gezogen, ja, im zweiten Satz.
Das heißt, Zverev wirklich in bestechender Form bestätigt jetzt den Olympiasieg mit dem Titel in Cincinnati. Wie hast du das Turnier verfolgen können oder was ist so deine Meinung zu dem Ganzen?
Ja, ich habe tatsächlich das Turnier ein wenig verfolgen können. Ich denke, da bist du ein Stück weit auch besser informiert. Ich habe ab den Halbfinalmatches wirklich erst reingeschaut. Problematik ist natürlich auch hier wie immer so ein bisschen, wo schaut man's? Wir haben ja The Zone zusammen, da lief es nicht, da lief das Damenturnier, die Master 1000, wozu auch Cincinnati oder diese Southern Western Open zählen, ist ja dann auf Tennis TV und ich glaube auf Sky vertreten. Ja. Da muss man sich natürlich dann auch mal in Zukunft vielleicht das ein oder andere Abo gönnen, wenn dann das Geld vom Podcast auch irgendwann fließen sollte, muss man ja so sagen. Ja,
so Tennis TV wäre schon schmackhaft.
Das wäre schon schön. Ich glaube, man merkt auch, dass bei uns beiden gerade so dieser Tennissport schon eine sehr, sehr bedeutende Rolle einnimmt im Leben. Somit fühle ich mich auch immer bestätigt, wenn wir hier drüber über solche Events reden, dass wir das auch sehr gut ausnutzen würden, dieses Abo, und sehr viel Tennis schauen würden, gerade das Herrentennis natürlich, aber Damen und Mix natürlich auch immer mal wieder vertreten. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe erst bei den Halbfinalspielen wirklich reingeschaut, weil das einfach wahnsinnig interessante Paarungen für mich waren. Rublev gegen Medvedev, dieses russische Duell mit diesem für mich unerwarteten Sieger Rublev und dann eben Zverev gegen Tsitsipas, für mich auch so ganz interessant, weil ich immer das Gefühl habe, dass so Zverev dieser Frühstarter war, dieser Next-Gen, der sehr, sehr schnell, sehr, sehr bekannt wurde und auch sehr, sehr früh schon als einer der nächsten Superstars gehandelt wurde. Und dann kam eben Tsitsipas aufs Parkett, der so ein bisschen Zverev angefangen hat, den Rang abzulaufen, bis jetzt Olympia, der angefangen hat, fast schon bessere Ergebnisse zu erzielen als Zverev, beide ja immer noch nicht mit einem Grand Slam-Titel, das ist klar, aber trotzdem eben mit ganz, ganz vielen Siegen auf der ATP-Tour generell. Und ja, da fand ich auch so dieses gewisse, du sagst immer, dieser Hass im Spiel, hast du auch vorhin beim Kickbase schon so gesagt. Und ich fand auch, da war so noch diese gewisse Zusatzspannung auf dieser persönlichen und auch vielleicht so ein bisschen auf dieser emotionalen Ebene. Und ja, das Spiel habe ich dann auch bei Tennis TV dann in der Wiederholung mir auch nochmal angeschaut, so 20 Minuten Highlights. Und das war so ein sehr, sehr, ja, sagen wir mal, Achterbahnspiel aus Sicht von Zverev. Erster Satz ziemlich deutlich gewonnen, sehr dominant aufgetreten, dann im zweiten Satz früh gebreakt worden und dann eben auch den Satz sehr schnell dann auch verloren. Aber immer wieder tolle Ballwechsel zwischen den beiden. Und dann im dritten Satz, soweit ich das noch im Kopf habe, ist ja jetzt auch schon wieder eine Woche her, war Zverev relativ weit hinten, ich glaube 2-5 oder 1-4 und hat sich dann aber wirklich nochmal zusammengerissen und hat wahnsinnig gutes Tennis gespielt und war wirklich in diesen entscheidenden Punkten da. Er hat wirklich jeden entscheidenden Punkt ab diesem Zeitpunkt von 1-4 gewonnen. Und ich glaube, das konnte weder ein sehr, sehr stark aufspielender Tsitsipas nicht fassen, noch die Zuschauer, dass wirklich Zverev diese Nervenstärke hat. Er brauchte nicht 3 Breakbälle, er brauchte diesen einen und der hat ihm gereicht. 3-mal in Folge und dann ging es ja dann auch relativ schnell, hat er es dann im Tiebreak, glaube ich, im dritten Satz nach Hause gefahren. Also für mich ein Spiel, wo sich Zverev auch nochmal im dritten Satz bewiesen hat, wie du es auch schon gesagt hast, er ist sehr viel konstanter geworden. Er hat seine Nerven auch in den wichtigen Momenten viel, viel besser im Griff. Natürlich noch nicht optimal, aber er ist da. Und ja, wir sind gespannt, glaube ich. Wir sind beide gespannt, was er noch für uns alles in dieser Saison und vor allem dann auch in den künftigen Saisons noch zu leisten vermag. Jetzt möchte ich aber dich fragen, weil ich jetzt auch gerade im Skript sehe, hier Medvedev Rublev, da gab es einen Zwischenfall. Den habe ich natürlich gar nicht mitbekommen. Also da, keine Ahnung, wurde dann in kein Highlight reingeschnitten. Was ist denn da passiert?
Ja, Medvedev Rublev war ja das andere Halbfinale, wo am Ende Andrei Rublev sich mit 2-6, 6-3, 6-3 durchgesetzt hat. Ganz interessant, Medvedev gewinnt den ersten Satz mit 6-2 ja doch relativ deutlich. Und im zweiten Satz ist dann der Zwischenfall passiert, da hinten in Cincinnati ist die Fernsehkamera ist auf dem Platz, wodurch der Auslauf relativ kurz wird. Und ich weiß nicht, aber man kennt diese Fernsehkameras ja gerade bei Sportereignissen. Die sind doch recht voluminös, sehr groß, sehr sperrig. Und es war eine Rallye. Medvedev wird links, rechts geschickt. Rublev macht gut Druck. Ich glaube, dann ist es ein Schmetterball, den Medvedev erlaufen will. Und der rennt komplett in die Kamera rein. Bleibt in der Kamera hängen, kommt nicht mehr an den Ball, Kamera fällt um, Kameramann fällt um. Ich glaube, Medvedev so ganz ohne Schmerzen hat er das Ganze auch nicht überstanden. Und ab diesem Moment kippt das Match, als wäre Medvedev dadurch komplett aus seiner Konzentration gefallen, nicht mehr richtig im Moment da, zu viel mit anderen Sachen beschäftigt. Danach spielt Rublev auch einfach sehr gut, muss man ehrlicherweise auch sagen. Gewinnt dann 6-3, 6-3, aber trotzdem irgendwie dieser Kameraunfall, sag ich mal, so ein kleiner Turning Point in dem Match gewesen.
Ja, okay, sehr, sehr interessant. Also das ist für mich jetzt komplett neu. Also das habe ich wirklich gar nicht mitbekommen. Aber ist für mich auch sehr fragwürdig, was da dann die Kamera zu suchen hat. Gerade Medvedev ist für mich ein Spielertyp, du hast es bestimmt auch vor Augen. Er steht beim Aufschlag, Return zum Beispiel, 3-4 Meter hinter der Grundlinie, macht da so ein bisschen oder hat so ein bisschen Züge von Rafael Nadal, was auch sein Spiel angeht. Ist ja eher so dieser passive Part, der dann über diesen Counterschlag kommt und dann eben erst in den Platz reingeht. Und also, dass da eine Kamera auf dem Platz steht und er dann noch mit dieser kollidiert. Und ja, wie du schon sagst, anscheinend, also er hat ja weitergespielt, hat ja nicht aufgegeben, also physisch wahrscheinlich jetzt nicht total angeschlagen, aber vielleicht so ein leichtes Zwicken irgendwo verspürt, das wissen wir nicht, weiß nur er selbst. Und dann eben aber auch dieser Konzentrationsaspekt, den aber viele auch nicht, glaube ich, in so einer Aktion nicht sehen, dass er dann eben erstmal drüber nachdenkt, sich vielleicht auch innerlich nochmal drüber aufregt, dass eben da eine blöde Kamera steht und ihn jetzt so ein bisschen rausgebracht hat oder generell aus diesem Spielfluss. Ja, sehr fragwürdig, auch sehr, sehr schade, weil für Medvedev jetzt, weil ja, er damit so ein bisschen, glaube ich, das Spiel ja aus der Hand gegeben hat.
Einfach auch in meinen Augen komisch, dass bei so einem großen Turnier wie Cincinnati so ja, so Fehler passieren, weil wir sehen bei keinem anderen Turnier Kameras auf dem Platz stehen, und zwar aus gutem Grund. Da gibt es Spider-Cams, da gibt es Kameras aus den Zuschauerrängen und sowas, aber nie steht eine Kamera wirklich auf dem Platz, dass Spieler mit ihr in Berührung kommen könnten. Das heißt, verstehe ich auch nicht so ganz, wieso gerade hinten an der Grundlinie, wo es ja wirklich immer hin und her geht, wieso die Verantwortlichen da auf die Idee kommen, dass das eine gute Idee wäre, da die Fernsehkamera, die Fernsehübertragung zu stationieren. Wird man, denke ich, nächstes Jahr dann auch nicht mehr in der Form sehen. Du hast das Ganze als Zwischenfall betitelt. Einen interessanten Zwischenfall gab es auch noch im Halbfinale, und zwar in dem Halbfinale, über das du gesprochen hast, über Zverev gegen Tsitsipas. Nach dem ersten Satz, den Zverev ja gewonnen hat, gab es da eine ominöse Pinkelpause, Toilettenpause, die Tsitsipas genommen hat. Grund der Echauffierung war, er hat seine ganze Bag mitgenommen, hat gesagt, er möchte sich umziehen. Das ist ja an sich völlig legitim. Aber in der Bag scheint wohl auch das Handy von Tsitsipas gewesen zu sein. Er geht also raus, bleibt auch recht lange weg. Ich glaube, es waren fast 10 Minuten am Ende. Und während der Pause sieht man, wie der Coach, der Vater von Tsitsipas Apostolos, oben in der Spielerbox anfängt, SMS zu schreiben auf seinem Handy. Zverev geht daraufhin zum Schiedsrichter. Er spricht es nicht klar aus, glaube ich, aber durch die Blume beschuldigt er Tsitsipas eben des Coachings und sagt, okay, der ist auf der Toilette, der schreibt aber SMS mit seinem Vater. Was dann interessant ist zu sehen, dass danach im zweiten Satz, wie du ja auch richtig gesagt hast, das Match kippt. Also Tsitsipas gewinnt den zweiten Satz ja recht deutlich. Denkst du zum einen, es hat Coaching stattgefunden? Wenn ja, sollte man das verbieten? Also sollte man sagen, okay, Spieler dürfen ihr Handy gar nicht mit auf den Platz nehmen oder sowas? Und zum anderen, könnte es nicht auch einfach sein, dass das ähnlich wie bei Medvedev einfach so ein mentales Ding bei Zverev war, dass er halt sich dann so darüber aufgeregt hat, dass er die Konzentration verloren hat und egal, ob das Coaching wirklich stattgefunden hat oder nicht, sich so in seinen eigenen Gedanken beschäftigt war, dass das ihm eben den Rhythmus und den zweiten Satz gekostet hat.
Ja, also ich habe nur mitbekommen, dass Tsitsipas das auch schon mal gemacht hat, auch im Laufe des Turniers, und zwar gegen Korda in der ersten Runde, wo er auch nach dem ersten Satz lange in den Kabinen verschwunden ist und auch die gleiche Szene war, dass der Vater wieder ins Handy eintippt darauf hat sich, glaube ich, dann auch Zverev bezogen. Er hat nämlich, glaube ich, auch wortlautmäßig gesagt, dass er das ja schon mal gemacht hat oder dass er das sogar immer macht, natürlich in dem Kontext wahrscheinlich auch sehr emotional, ein Stück weit auch übertrieben. Prinzipiell ist es super schwer nachzuprüfen, ob da tatsächlich was stattgefunden hat. Höchstens eben, dass man eben als Turnierveranstalter die Kabinen Video überwachen lässt oder die in Sonderkabinen reinschickt, wo dann immer ein Staff noch drin
steht. Gut, aber die Toilette kann man halt nicht Video überwachen, ne?
Genau, also, das geht natürlich nicht, aber dass man dann eben so eine Sonderkabine irgendwie macht und das Tsitsipas vorher eben oder generell ein der Spieler vorher kurz geprüft wird, ob das Handy auch in der Tasche ist oder eben nicht. Das wird aber, glaube ich, einen organisatorischen Aufwand darstellen, der ja auch nicht zu vereinbaren ist mit der Spiellaufzeit und auch dann für den Gegner natürlich nochmal 10, 15 Minuten länger auf dem Platz bedeuten, wo er keinen Ball schlägt. Ich glaube, das wäre nicht sinnvoll. Was für mich sinnvoll wäre, dass wirklich die Spieler nicht ihre ganze Bag mitnehmen, sondern eben nur ihre Wechselklamotten. Ich sage es mal so, wie es ist. Es ist ja nichts anderes als wahrscheinlich vielleicht neue Socken, weil da schwitzt du ja wahrscheinlich auch immer rein. Neue Unterhose, neues Shirt und neue Shorts. So, das wären für mich diese 4 Sachen, die man nicht oder die vielleicht nicht jeder Spielertyp auf den Platz wechseln möchte. Gerade Unterhose, Shorts dürfte klar sein. T-Shirt gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der sich da um den Bäuchlein vielleicht Sorgen macht, dass das dann komisch irgendwie in irgendwelchen Memes landet. Sei auch alles dahingestellt, sind ja auch alles nur Menschen. Aber das ist für mich so der einzige Punkt, wo ich sagen würde, warum macht man das nicht gleich so? Wozu braucht er seine Griffbänder? Wozu braucht er seine Getränke? Wenn es sein muss, nimmt er halt noch seine Flasche Wasser mit. Ich denke, das wird auch alles transportiert bekommen zu diesem kurzen Kabinenstopp. Ist natürlich schade, wenn es tatsächlich so ist, also dass wirklich Tsitsipas da ja mit unlauteren Mitteln spielt. Wir kennen das ja auch von Novak Djokovic, der ja auch sehr gerne dann diese Pausen macht und versucht einfach nur den Gegner aus dem Rhythmus zu bringen. Was aber in meinen Augen Tsitsipas macht, ist halt dieses Illegal Coaching, was man ja nicht machen darf. Und das wäre für mich ja schon einfach dieser Schritt weiter, der aber eben nicht mehr mit diesem, sagen wir mal, dieser Grauzone stattfinden würde, wie es eben bei Djokovic ist, sondern dann schon wirklich in diesem roten Bereich, wo es ja dann auch Punkteabzug und sogar Spielabzüge etc. dann hageln könnte, wenn das wirklich rauskommt. Ja, das ist so mein Empfinden, was man machen könnte. Aber du hast ja die Frage gestellt und vielleicht hast du ja auch noch eine bessere Idee, noch einen besseren Vorschlag. Du hast dir da wahrscheinlich auch
schon ein bisschen mehr Gedanken gemacht. So wie die Situation ist, bin ich eigentlich deiner Meinung. Was ich aber viel interessanter finde an dem ganzen Punkt ist, wir sprechen jetzt ja über diese Situation unter der Prämisse, dass Coaching im Tennis verboten ist. Was ich nicht so ganz oder was ich eine sehr interessante Idee finde, ist, wieso ist es überhaupt verboten? Wieso macht man Coaching im Tennis nicht legal? In jedem anderen Sport ist Coaching Teil des Spiels, Coaching ist erlaubt und sogar ausdrücklich erwünscht. Und auch Tennisspieler bezahlen ihren Trainern extrem viel Geld, aber die Trainer dürfen im eigentlichen Spiel gar nicht eingreifen. Und ich frage mich immer so ein bisschen, wieso? Weil natürlich geht es darum, okay, der Spieler soll die Situation selber lösen, er soll selber herausfinden, was er machen muss, welche Schläge er zu spielen hat. Auf der anderen Seite denke ich immer, die Spieler machen am Ende eh, was sie wollen. Und vielleicht wäre es trotzdem ganz interessant, so einen kleinen Input von außen zu bringen, eben vom Trainer, der sagt, okay, hey, probier doch mal das. Und dann wird der Spieler schon schauen, ob er das macht, ob er das nicht machen will. Und am Ende geht es auch immer um die Ausführung, weil wenn er gar nicht in der Lage ist, es auszuführen, dann kannst du coachen, was du willst. Das bringt dir nichts. Das heißt, ich fände es auch ganz interessant, vielleicht auch mal probeweise, nicht auf jedem Turnier, aber On-Court-Coaching erlaubt zu sehen, einfach um zu schauen, was das eventuell für Auswirkungen auf das Spiel haben könnte.
Ja, auf der Damentour gibt es ja tatsächlich schon diese Probeläufe und da ist es ja auch schon gestattet, dass der Trainer in den Pausen, in den Satzpausen aber nur eben auf den Platz geht und kurz mit der Spielerin spricht und Tipps gibt. Ich denke, einer der Gründe, warum es jetzt auf der Damentour nicht so populär ist, ist zum einen, dass es anscheinend auch immer mal wieder dann diese Schwierigkeiten gibt, diese Coach-Athleten-Beziehung, die einfach darunter leidet. Manche Tennisspieler, muss man ja immer sagen, sind einfach auch ja dann in Match Phasen einfach ein bisschen anders gestimmt und dann gibt es da auch immer mal wieder eben diesen Stressfaktor, der dann noch von außen einwirkt, wenn jemand dann noch in dein Spiel reinredet und du schon selbst diese Unzufriedenheit verspürst, dass man da dann eben sagt oder dass auf der Damentour gerade da dieses Argument zieht noch, dass man die Spielerinnen ja auch dann nicht irgendwie noch unnötig beeinflussen möchte. Also es gibt ja dieses gute Coaching, das so in die richtige Richtung geht, dass man da vielleicht noch den einen oder anderen Tipp hat, den man dann im Spiel umsetzen kann, aber dann gibt es auch noch dieses Coaching, was dann die Spielerin noch mehr aus dem Konzept bringt und das dann komplett quasi an das Spiel dann komplett an der Spielerin vorbeiläuft. Natürlich aber sollte eigentlich, wenn wir hier von dem professionellen Coaching sprechen, das Coaching immer einen positiven Effekt haben auf das Spiel der Spielerin oder des Spielers. Ich denke auch, was noch auf der Herrentour gilt, war, dass ja nicht jeder Spieler immer mit seinem Coach anreist und das so ein bisschen Chancengleichheit darstellen soll. Gerade eben auf den niedriger gerankten Turnieren, was jetzt aber natürlich bei einem ATP-Turnier, wo wahrscheinlich eben auch oder wo ja eigentlich immer die 120 besten Spieler der Welt antreten oder auch Spielerinnen der Welt antreten, wo eigentlich jeder dann auch mit einem Coach gesegnet ist, muss man ja beinahe schon sagen. Also da ist auch fragwürdig, ob das Argument gerade auf solcher Turnierebene dann wirklich zieht. Wenn man jetzt auf den ATP 250er schaut, da gibt es wirklich auch Spielertypen, die haben keinen festen Trainer, der mit auf Turniere fährt, sondern der halt dann zu Hause irgendwo eine Tennisschule hat und dann immer nur die Spiele übers Fernsehen verfolgt. Und deswegen hier dieser Aspekt der Chancengleichheit, der wird da häufiger, glaube ich, genannt. Aber da können wir uns ja auch nochmal informieren und einlesen, ob es da vielleicht auch schon Konzepte gibt und es dann bei den nächsten Sitzungen, wenn wir dann eventuell auch wieder ein bisschen weniger Themen haben, dann da auch nochmal ansprechen mit mehr Informationen.
Ja, was du sagst auf der Damentour ist aber, finde ich, ein schwieriges Beispiel, weil auf der Damentour, finde ich, ist es sehr von der WTA ausgenutzt. Da sind diese Coaching-Dinger, die sind nicht unbedingt vom Spieler gewollt, sondern die werden halt von der WTA genutzt, um das Spiel besser vermarkten zu können. Das heißt, es ist immer mit Mikro und allem. Und das ist, finde ich, keine natürliche Coaching-Situation. Und dann verstehe ich auch klar, okay, dann kommen diese unangenehmen Situationen, wo einfach viel zu viel, Spannung zwischen Spielerinnen und Coaches, was dann die ganze Sache negativ beeinflusst. Aber ich finde einfach, es bleibt dir jedem Spieler selber überlassen. Es gibt ja auch genug Spieler wie zum Beispiel Morfis oder Kyrgios, die sagen, okay, ich habe gar keinen Coach, ich verzichte mit Absicht und freiwillig auf einen Coach. Aber einfach dem Spieler die Option zu geben, okay, hey, wenn du dich coachen lassen willst, dann kannst du das machen, du musst es aber nicht. Das fände ich ein sehr interessanter Ansatz, weil ich denke, Coaching findet so oder so statt. Ich meine, wir haben, denke ich, schon mit genug Spielern so ein bisschen Kontakt gehabt, um das zu sehen. Wir haben auch schon mit Schiedsrichtern geredet, die bei Grün-Weiß waren, die wirklich sagen, es wird immer gecoacht. Die Frage ist halt nur, ob man es mitkriegt, und man kriegt es vielleicht in 10% der Fällen mit, dass gecoacht wird. Deshalb, ja, wie du sagst, da vielleicht ganz interessant, sich auch noch mal ein bisschen reinzulesen, und ist auf jeden Fall eine interessante Thematik, ja, für die Zukunft.
Genau, dann werden wir uns das schön rot markieren, dass wir uns da vielleicht nochmal zusammensetzen und auch nochmal vielleicht das eine oder die eine oder andere Argumentation nochmal ausfuchsen. Wollen wir uns jetzt aber von dem Turnier in Cincinnati, das ja jetzt abgeschlossen ist mit Alexander Zverev, über den wir, glaube ich, auch dann gleich nochmal im Zuge des Ausblicks auf die US Open nochmal zu sprechen kommen, können wir uns jetzt aber mal mit Winston Salem beschäftigen. Das ist ein Turnier, ich glaube ein ATP 250. Also schon zwei Kategorien kleiner als Cincinnati. Hier hatten wir auch ein, zwei Deutsche, die an den Start gingen. Wir haben Dominik Köpfer, der jetzt hier gegen seinen Dauerrivalen, würde ich schon beinahe behaupten, Carreño Busta gespielt hat. Ich glaube, die spielen ja zum dritten Mal hintereinander nach Olympia, also wahnsinnig.
Olympia auch. Und Cincinnati haben sie auch
genau, gespielt. Genau, ja, also zum dritten Mal jetzt hintereinander. Musste sich relativ klar geschlagen geben mit 2-6, 3-6. Hat jetzt noch keines dieser Duelle für sich entscheiden können. Carreño Busta aber ja auch einer der Top 15 Spieler, also auf jeden Fall ein sehr, sehr guter. Jan-Lennard Struff dagegen, so ein bisschen der Shootingstar nach Alexander Zverev im deutschsprachigen Raum, zumindest von der Bekanntheit her, hat sich 2-6, 1-6 gegen Ivan Iwaschka geschlagen geben müssen, also beide im Achtelfinale jetzt ausgeschieden. Ist das für dich schon so ein bisschen Maß oder ja, so jetzt auf Blick für die US Open schon so ein kleiner Richtungsweis, oder ist das für dich jetzt noch so, naja, die müssen jetzt erstmal sich ein bisschen eingrooven. Köpfer vielleicht auch noch nicht so häufig jetzt auf Hardcourt gespielt, weil er dann eben Olympia und dann in Quarantäne etc. Oder siehst du da schon so eine gewisse Entwicklung, dass das eventuell auch das frühe US Open aus bedeuten könnte für die beiden?
Ich denke, man muss die beiden so ein bisschen differenziert betrachten. Struff ist, denke ich, ein Spieler, der mit Iwaschka gegen jemanden gespielt hat, der gerade in einem absoluten Formhoch steckt. Iwaschka ja auch gerade mit einem Career High in der Weltrangliste von 63. Jemand mit einem großen Aufschlag, der vielleicht auch Struff nicht unbedingt den Rhythmus gibt. Und Struff ist, finde ich, ein Spieler, der kann mega geil spielen. Dann hat er aber auch wieder Spiele, wo es ihm halt einfach wegläuft. Aber generell finde ich Struff bei Grand Slams, gerade über 5 Sätze, hat er jetzt oft sehr, sehr gute Leistungen gezeigt. Also ich würde ihn da nicht unbedingt abschreiben, sondern es ist jetzt mal ein Turnier nicht so gut gelaufen, aber die US Open starten von vorne und durch seine inzwischen wirklich gute Weltranglistenposition hat er sich auch eine, sage ich mal, eher einfachere erste Runde erarbeitet, wo er vielleicht auch so ein bisschen besser ins Turnier reinkommen kann. Das heißt, da wäre ich jetzt noch nicht zu besorgt. Ähnlich ist es bei Dominik Köpfer. Der hat jetzt, wie du sagst, schon wieder gegen Carreño Busta verloren. Carreño Busta ist ein Bronzemedaillengewinner bei Olympia, also auch kein schlechter Tennisspieler. Er ist super solide, Top 10, Top 20 Spieler über viele Jahre. Der Mann kann auf jeden Fall Tennis spielen und scheint auch so ein bisschen ein Angstgegner von Köpfer zu sein. Und wir wissen alle, Tennis ist ein sehr mentaler Sport. Wenn du gerade zweimal und die ersten zwei Male sowohl in Cincinnati als auch in Tokio waren ja durchaus sehr, sehr enge Matches. Ich glaube, Tokio ging über 3 Sätze. Und dann ist es vielleicht auch einfach so eine kleine mentale Blockade, oder Carreño Busta weiß jetzt genau, wie er gegen Köpfer spielen muss, um ihn zu knacken. Das heißt, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt ausschlaggebend nehmen. Natürlich reden wir bei beiden jetzt nicht über potenzielle Titelanwärter, aber so 2-3 Runden gewinnen, vielleicht sogar 4, gerade bei Struff sehe ich auf jeden Fall im Bereich des Möglichen.
Und Phil Köpfer ist ja oder stellen die US Open ja immer noch das Turnier dar, wo er schon am weitesten gekommen ist jetzt von diesen vier großen Grand Slam Turnieren. Vielleicht ist das auch nochmal für ihn ausschlaggebend. Und er mag ja auch dieses amerikanische Publikum, hat ja lange auch in den USA studiert. Ich glaube, das gibt ihm dann auch nochmal diesen Boost. Und ja, wie du schon sagst, Carreño Busta ist auch wirklich eine hohe Messlatte. Wenn man den schlägt, dann ist man auch schon, ich glaube auch eins gesetzt jetzt bei dem Turnier, dann ist man auch schon ja sehr, sehr weit im Turnier vor. Fortgeschritten. Deswegen müssen wir uns, glaube ich, jetzt keine großen Gedanken machen um die deutschen Herren, die nach Alexander Zverev dann bei den US Open ziemlich sicher an den Start gehen, solange sie jetzt natürlich noch die Vorbereitung unbeschadet überstehen. Ein Spieler, den hast du jetzt noch hervorgehoben, den Spanier Alcaraz, ein ganz, ganz junger Mann, hat so ein bisschen vom Outfit, von der Mentalität und vielleicht auch so noch von seiner brachialen Spielweise so ein bisschen diesen Vergleich mit Rafael Nadal, den man da setzen könnte. Er schlägt Fuksukovic, für mich auch ein Spieler, sehr, sehr schwierig zu spielen. Wahrscheinlich seine ganze Karriere so auch ein bisschen unter seinen Möglichkeiten geblieben, hat immer mal wieder durch kleinere und auch schon größere Turniersiege für Aufsehen gesorgt, aber noch nie diese Konstanz wirklich lange über seine Karriere aufrechterhalten können. Trotzdem ist natürlich ein Triumph über ihn, ein großer Erfolg für Alcaraz, der jetzt, glaube ich, dann im Viertelfinale steht von Winston Salem. Wieso hast du ihn jetzt hier nochmal extra aufgezählt in unserem Skript? Hast du da irgendwie ein Spiel verfolgen können oder ist es einfach für dich so ein Spieler Must-Watch, vielleicht auch jetzt auf Hinblick zu den US Open?
Ja, ich denke, Alcaraz ist wirklich so ein Must-Watch-Spieler. Ich meine, der ist Jahrgang 2003, das heißt, der ist 18 Jahre alt, steht jetzt 54 in der Welt, ist wirklich ein grandioser Spieler. Viele handeln ihn schon als den Nadal-Nachfolger. Er hat ja auch dieses Jahr wirklich gute Resultate gebracht, auch bei den Grand-Slam-Turnieren schon. Und ich glaube, er ist wirklich gefährlich für die US Open. Wir haben ein relativ ausgedünntes Teilnehmerfeld. Es gibt relativ viele Absagen. Und Alcaraz ist jemand, der wirklich jedem gefährlich werden kann, wie er jetzt ja auch mit seinem Sieg über Fuzovic bestätigt. Ich finde, er hat eine sehr, sehr komplette Spielweise. Er hat keine wirkliche Schwäche. Er hat eine super starke Vorhand, er hat eine super starke Rückhand. Er schlägt gut auf. Und er hat was, was viele junge Spieler eigentlich nicht haben, was zum Beispiel auch ein Zverev überhaupt nicht hat, was ein Tsitsipas nur in Teilen hat, und das ist diese natürliche Transition ans Netz. Alcaraz bewegt sich super, super gut am Netz, er kriegt super gut hin, ans Netz zu kommen, sich einfache Volleys zu erarbeiten, und das ist so eine Qualität, die man ja eigentlich von einem Roger Federer kennt, die man wirklich von den Großen kennt, um eben Punkte abzukürzen, um nochmal mehr Variabilität zu haben. Und Alcaraz irgendwie, für mich, er vereint so ein bisschen Nadal und Federer in einem Spieler. Natürlich nicht, sage ich mal, Prime Nadal und Prime Federer, weil dann wäre er unbesiegbar. Aber er hat Anlagen von beiden Spielern, ist sehr, sehr jung und deshalb für mich einfach ein unglaublich interessanter Spieler, so ein Player to watch, der jetzt auch wieder mit seinen Resultaten zeigt, dass man gerade dann auch bei den US Open auf ihn aufpassen muss.
Ja, ich erinnere mich nur an ein Spiel, und zwar gegen Struff bei den French Open. Da hat er auch sehr, sehr, sehr gut gespielt. Die ersten zwei Sätze, dann im dritten Satz hat er, glaube ich, sehr stark abgebaut. Es ging dann 6-1 für Struff aus, der ja dann auch am Ende eine Runde weitergezogen ist. Aber er hat mir da schon sehr gut gefallen, und vor allem hat er auch einem gewissen Boris Becker und einem gewissen Matthias Stach gefallen, die ja auch beide so ein bisschen die für mich so jetzt nicht die Experten sind, auf die ich immer höre, aber von denen ich immer schon sehr viel oder sehr großen Respekt habe, klar vor Boris Becker sowieso, aber auch der auch sehr früh schon erkennt bei dem einen oder anderen Spieler, wo die Stärken liegen, wo er ihn in einigen Jahren sieht, und der auch eben diese Verbindung mit Rafael Nadal und auch dieses Vorgehen ans Netz quasi als Erweiterung, du hast jetzt schon gesprochen, so ein bisschen auch Federer-like, auch schon genannt hat, und dass er das sehr, sehr, sehr gut findet in diesen jungen Jahren, schon dieses Gefühl für den richtigen Ball, mit dem man dann eben ans Netz vorrückt, schon bei ihm gesehen hat. Also ganz interessant, dass du da dich so sehr, sehr auf einer Wellenlinie mit Boris Becker und eben Matthias Stach befindest. Da ist natürlich dann auch so hier natürlich der Respekt vor deiner Expertenmeinung von meiner Seite
legitimiert aus schon mal gestiegen.
Also die Qualität ist auf jeden Fall da in unseren Aussagen, beziehungsweise zumindest in deinen Aussagen. Du hast es jetzt aber auch schon angekündigt oder beziehungsweise schon angeteasert, das ausgedünnte Teilnehmerfeld bei den US Open. Wir haben jetzt hier, und ich habe es heute auch morgen schon wieder gesehen, immer mehr Absagen bei Herren, bei Damen. Heute Morgen Sophia Kenin, die Australian Open-Siegerin, abgesagt. Venus Williams abgesagt, 15 Jahre lang durchweg jedes Jahr die US Open gespielt. Jetzt das erste Jahr, wo sie absagen musste. Serena Williams schon vor Tagen, wenn nicht sogar Wochen, schon ja mit ihrem Rücktritt von den US Open überrascht. Bei den Herren kann man es gleich fortsetzen. Verletzung von Federer und Nadal. Dominic Thiem auch immer noch angeschlagen, beziehungsweise eigentlich schon mehr als angeschlagen. Er hat ja jetzt die restliche Saison sogar schon beendet und will erst 2022 wieder angreifen. Nadal, das ja heißt, auch. Wie bitte?
Nadal und Federer ja auch. Also genau, alle wirklich schon mit dem auch. Saisonende. Das ist schon.
Ja, das ist genau, das ist schon, ja, sagen wir mal, sehr, sehr stark ausgedünnt, gerade was eben diese Top-10-Spieler angeht, die ja jetzt fast zur Hälfte fast schon fehlen. Bedeutet so ein bisschen Weg frei für Novak Djokovic, der dann mit seinen, diesen nicht Golden Slam, aber eben diesen Grand Slam, diesen vierfachen Sieg bei allen Grand Slam-Turnieren innerhalb eines Jahres es schaffen könnte, was natürlich ein wahnsinniges Achievement ist, ein Achievement, das weder ein Federer noch einen Nadal geschafft hat im Laufe seiner Karriere, zumindest noch nicht, wobei jetzt hier so ein bisschen augenzwinkernd, also wenn das nochmal passieren sollte, dann ist aber, dann ja, ist aus die Maus. Ich glaube, dann können wir direkt aufhören mit Tennis schauen. Aber wie siehst du das? Also Novak Djokovic jetzt natürlich Top-Favorit, denkst du, er holt's, und wie, welche Bedeutung hätte das denn jetzt, dieser Sieg bei den US Open? Wer jetzt wo gerade die großen Favoriten oder Mitfavoriten angeschlagen ausfallen?
Also ich muss sagen, Djokovic ist für mich der ganz, ganz klare Titelfavorit bei den US Open. Er hat einfach auch diese Siegermentalität, diesen unfassbaren Willen und Ehrgeiz, dass gerade wenn er sowas schaffen kann, wie den Grand Slam gewinnen, dass er dann nochmal besser spielt, und ich sehe kaum jemanden, der ihm da wirklich gefährlich werden kann. Vielleicht ein Zverev in der Form, in der er gerade ist, vielleicht ein Tsitsipas, aber eigentlich Djokovic für mich auf einem anderen Level nochmal als alle anderen, die da mitspielen. Das heißt, ich rechne eigentlich damit, dass er den Grand Slam gewinnt. Du sprichst jetzt die Bedeutung des Ganzen an. Natürlich muss man vorweg sagen, ein Grand Slam ist mit die größte Leistung, die man im Tennissport vollbringen kann. Es ist die größte Leistung eigentlich. Abgesehen jetzt vom Golden Slam, dann noch mit Olympiagold dazu. Und vor dieser Leistung muss man natürlich Respekt haben. Das ist eine Leistung, die gelingt ganz, ganz wenigen Sportlern überhaupt. Das ist unfassbar. Nichtsdestotrotz hat es für mich so einen kleinen Beigeschmack aufgrund der vielen Absagen. Es gibt eine schöne Statistik. Seit 24 Jahren, also ist länger als wir beide leben, ist es der erste Grand Slam, in dem weder Nadal, Federer noch Serena Williams im Teilnehmerfeld sind. Wenn man sich das jetzt vorstellt, dann sieht man, dass gerade Federer, gerade Nadal, wer hätten sie diesen Grand Slam erreichen wollen? Hatten sie immer die große Hürde, dass man eben den anderen schlagen muss. Man muss Nadal in Paris schlagen, man muss Federer auf Rasen in Wimbledon schlagen, und man muss sich gegenseitig dann noch auf Hardcourt in Amerika und in Australien schlagen. Und wenn Djokovic diesen Grand Slam dieses Jahr holt, dann hat es für mich einfach den Beigeschmack. Was da ja immer mitschwingt, ist diese GOAT-Diskussion. Wer ist der Beste? Ist Djokovic besser als Federer, Nadal? Wir kennen sie alle. Es hätte für mich immer den Beigeschmack, okay, er hat es in dem Jahr gewonnen, in dem die beiden anderen einfach verletzt und alt waren, so hart es klingt. Das heißt, er hat eigentlich nicht in einer fairen Competition mit den beiden, wo alle in Bestform waren, den Grand Slam geholt, sondern er hat davon profitiert, dass seine größten Kontrahenten aller Zeiten verletzungsbedingt aussetzen müssen. Und das einfach aus dem Grund, dass Djokovic jünger ist. Und dann sind das vielleicht eben diese, ich glaube, es ist ein Jahr gegenüber Nadal oder zwei Jahre gegenüber Nadal und es sind 4-5 Jahre gegen Federer. Und dass dann am Ende das Alter der ausschlaggebende Faktor ist, um diese Greatest of All Time-Diskussion in seine Richtung das Pendel schwingen zu lassen. Das wäre was, ja, was für mich den Erfolg trotz allem ein bisschen schmälern würde, weil ich eben sage, okay, vielleicht hat Federer den Grand Slam nie gewonnen, aber Federer musste auch jedes Jahr durch Nadal in Paris gehen und er musste jedes Jahr gegen Djokovic und Nadal bei den US Open spielen, und zwar gegen die beiden in Bestform. Was Djokovic einfach vom Level der Konkurrenz in diesem Jahr, ohne jetzt irgendjemandem gegenüber respektlos zu sein. Aber ein Zverev, ein Medvedev, ein Tsitsipas, das ist kein Federer, das ist kein Nadal. Es ist einfach ein anderes Level der Competition.
Damit meinst du aber auch oder sagst eigentlich indirekt, dass ein Federer und ein Nadal trotz eben auch ihres jetzt schon beachtlichen Alters und auch ihrer beachtlichen Krankenakte, wenn sie fit sind, immer noch einem Alexander Zverev, einem Daniel Medvedev, einem Stefanos Tsitsipas überlegen sind. Weil am Ende des Tages würde das ja heißen, dass wenn Federer, Nadal jetzt fit sind, noch immer die größten Konkurrenten für Novak Djokovic sind und das nicht die jungen Spieler, die ja eigentlich jetzt auch auf der Tour schon beachtliche Ergebnisse erzielen und auch schon gegen den einen oder anderen dieser Großen gewonnen haben, beziehungsweise auch schon sehr, sehr knappe und beinahe schon epische Matches bestritten haben, dass die trotz ihres jetzigen Erfolges immer noch den dreien eben auch diesen besagten Federer und Nadal hinterherhinken, was die Qualität und auch eben die, die Qualität ihres Spiels angeht.
Bei Nadal auf jeden Fall. Ein fitter Nadal, finde ich, ist immer noch eine Nummer zu groß für die angesprochenen Spieler. Bei Federer muss ich sagen, da nagt vielleicht inzwischen doch der Zahn der Zeit daran. Er ist immer noch ein Superspieler, er ist auf jeden Fall ein Top 10, er ist eigentlich auch ein Top 5 Spieler, aber trotzdem vielleicht von den großen drei derjenige, der da am meisten verloren hat, einfach altersbedingt, weil er eben mit dem Fitnesszustand vielleicht nicht mehr ganz mithalten kann. Aber Nadal und Djokovic in beide fit, auf jeden Fall noch eine Nummer zu groß.
Okay. Und jetzt muss man natürlich aber auch noch vielleicht diesen anderen Weg einschlagen, und zwar Novak Djokovic war natürlich auch schon in seinem Lauf seiner Karriere verletzt, war aber jetzt nicht so ein Spielertyp. Immer ein ganz nettes Beispiel, Del Potro, der halt ein quasi schon ein Frühinvalider war, der halt wirklich leider Gottes nie so richtig durchstarten konnte, der schon tolle Erfolge erzielen konnte, aber nie diese Konstanz hatte, nicht weil er in seinem Spiel irgendwie abgebaut hätte, sondern weil er entsprechend immer mal wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde. Ich denke immer nur an seine Rückhand, die er ja komplett verloren hat, weil er irgendwie mit seinem linken Handgelenk seit seinem 20. oder 22. Lebensjahr immer zu kämpfen hatte. Novak Djokovic ist das nicht. Ein Rafael Nadal ist das leider jetzt auch irgendwie mit der Zeit geworden. Es wird immer seltener, dass er wirklich diese ganz, ganz fitten Phasen hat. In Paris hat er schon verletzt oder angeschlagen, dann gegen Novak Djokovic gespielt. Davor die Saison war kaum prägend, weil er eben auch angeschlagen war. Federer, du hast es schon gesagt, mit 40 Jahren muss man da vielleicht auch ein bisschen ausklammern. Da ist es, finde ich, schon mehr natürlicher. Aber jetzt nochmal dieser Bezug zu Nadal. Er ist jetzt wirklich schon seit 3, 4, 5 Jahren so ein bisschen dauerverletzt auch. Ja, jede Saison hat er was, jede Saison mindestens ein Grand-Slam-Turnier, wo er gar nicht spielt, mindestens. Denkst du nicht auch, dass, oder denkst du, ist es einfach eine glückliche Fügung, dass Novak Djokovic dieses Glück hat, dass er eben nicht in diese Verletzungsschiene immer reingerät? Oder denkst du, er hat einfach vielleicht diesen besseren Stil, diesen ökonomischeren Stil? Nadal kommt ja auch viel über die Kraft und ist damit eben vielleicht auch im Alter dann immer anfälliger geworden, da durch Muskelzerrungen, Muskelverletzungen. Oder denkst du auch, dass bei Novak Djokovic dieses Gesamtkonstrukt mehr stimmt, dass er auch zum Beispiel, ich habe dieses Bild im Kopf, wo er diesen astreinen Spagat macht, da bei Olympia mit dieser anderen Turnerin, die auch wahnsinnig oder Tänzerin, ich weiß es gar nicht mehr, aber dieser Spagat von Djokovic, der geht mir immer noch durch den Kopf. Also, dass er einfach dieser gesamtere oder der auf Gesamtsicht dieser komplettere Sportler ist, der dadurch eben noch ein besseres Körpergefühl hat, als natürlich Nadal sowieso schon hat im Vergleich zu dem Otto-Normal-Menschen. Der Nadal hat bestimmt auch viel für seinen Körper gemacht, aber ihn eben auch durch sein Spiel vielleicht auch sehr an den Rand eben gebracht, an den Rand des Möglichen.
Ich denke, man muss das von zwei Seiten betrachten. Zum einen ist, ich würde auf keinen Fall sagen, dass Djokovic der komplettere Sportler ist. Aber was ich sagen würde, ist, dass Djokovic vielleicht, die große Stärke von Novak Djokovic ist ja, dass er wirklich in der Lage ist, alles in seinem Leben seinem großen Ziel unterzuordnen. Und da ist er extrem, extrem diszipliniert in Sachen Ernährung, in Sachen, er macht da ja auch viel Flexibilitätsübungen, viel Yoga, viel Regeneration, und da ist er auf jeden Fall ein Vorbild und macht mehr als alle anderen. Und das ist ja auch einer der Schlüsse zu seinem Erfolg, was ihn auszeichnet, was ihn eben nochmal dieses Stück besser macht als der Rest. Das ist auf jeden Fall seine persönliche sportliche Leistung. Zum anderen ist es, finde ich, aber auch Glück, dass er einfach, du sprichst Nadal an, diese ökonomischere Technik hat. Weil es ist nun mal so, man kann sich, das klingt dumm, aber man kann sich nicht aussuchen, wie man Tennis spielt. Gerade wenn ich so gut bin wie ein Rafael Nadal, dann habe ich mir nicht ausgesucht, die Vorhand so zu spielen, sondern das ist halt mein Weg, um im Tennis erfolgreich zu sein, ist der. Und für meinen Körper, für meine Situation ist es mir vielleicht gar nicht anders möglich, die Vorhand anders zu spielen, wenn ich den gleichen Erfolg haben will. Dass Nadals Vorhand viel, viel kräftezehrender ist, viel, viel belastender für Gelenke, für Sehnen, für Muskeln ist, als diese sehr elegante, sehr flexible Vorhand von Djokovic, ist auch klar. Das heißt, da vielleicht einfach so ein bisschen das Glück der Technik, dass die eben seinen Körper mehr schont, als es beim Nadal der Fall ist. Zum anderen natürlich aber auch die wirklich herausragende, ich nenne es jetzt einfach mal Pflege, die Djokovic für seinen Körper hegt und wie er sich selber behandelt, um eben so lange auf diesem Niveau erfolgreich Tennis spielen zu können.
Also klar, also was jetzt rauskommt ist, man kann es natürlich jetzt nicht eindeutig sagen, das wollte ich auch gar nicht von dir hören, das kann niemand sagen, das ist wahrscheinlich wirklich auch dieses Quäntchen Glück, was natürlich da auch ausschlaggebend ist, ob man sich dann vielleicht bei der einen oder anderen Übung auch mal im Training verletzt oder eben nicht. Prinzipiell sehe ich es aber auch ein bisschen so, dass eben Nadal, wie du auch schon sagst, nicht jetzt daran scheitert, dass er eben nicht so extrem wie Djokovic alles den Tennissport unterordnet. Ich glaube, da sind sie beide auch, sagen wir mal, auf gleicher Höhe. Aber ich glaube auch, wie du schon sagst, dass eben diese Technik, die eben Nadal sehr früh sich angeeignet hat, beziehungsweise die ihm auch antrainiert wurde, ja, das muss man ja eigentlich so formulieren, es wurde ihm ja antrainiert von seinem Trainer, spiel jetzt mit links und jetzt mach diese Schwungbewegung und über den Kopf ausschwingen, damit du noch mehr Drall im Ball hast, das wurde ja von Toni Nadal, seinem Onkel, ihm so eben beigebracht in jungen Jahren und das hat er dann eben perfektioniert, aber dass eben diese Technik ihn irgendwann schaden könnte, trotz seiner großen oder auch seiner breiten Statur und seinem ausgeprägten Oberarm, das glaube ich war eigentlich jedem bewusst, auch schon zum damaligen Zeitpunkt, wo er Serienmeister wurde, was heißt Serienmeister, aber halt entsprechend alle Turniere auf Sand dominiert hat, hat man eben auch schon da gesehen, dass er eben sehr, sehr darunter geleidet hat, der Körper, glaube ich, aber eben erst noch durch seine Jugendhaftigkeit, durch seine Frische irgendwie ausgleichen konnte. Jetzt eben mit, ich glaube jetzt 36 oder 35 ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Der ein oder andere größere Tennisstar hat da schon längst seine Karriere beendet gehabt. Jetzt mal unabhängig von Björn Borg, aber an Pete Sampras oder auch ein, gut, Agassi nicht, aber Michael Chang etc., die waren ja da alle schon über den Berg, auch ein Boris Becker hat da schon längst seine Karriere fertig gehabt, das heißt, ist es eigentlich schon der Wahnsinn, dass Nadal sich das Jahr für Jahr antut, mit dem Wissen, dass er eigentlich keine perfekte Saison mehr spielen wird und dass er vor allem auch nicht mehr, wahrscheinlich nicht mehr auf die Stärke zurückgreifen kann, die er eigentlich noch haben könnte, wenn er eben nicht diese ganzen Verletzungen schon hinter sich gehabt hätte. Ja, eigentlich sehr, sehr schade, diese ganze Thematik, dass eben diese Sportstars dann irgendwann doch vom Alter eingeholt werden und auch vom eigenen Körper und vielleicht auch dieser nicht mehr stattfindenden Regeneration und eben eher diesem Abbau, der da immer mehr Einzug nimmt. Trotzdem für mich Novak Djokovic immer noch sehr, sehr beeindruckende Person, die du ja schon sagst, ihn trennen nicht viele Jahre von Rafael Nadal und trotzdem haben wir das Gefühl, er ist der deutlich frischere von beiden. Also wenn wir jetzt sagen würden, Djokovic ist 27, Nadal 34 oder 35, dann würde es wahrscheinlich auch jetzt so optisch gesehen, was das Spiel angeht und auch vor allem, was die Verletzungsvita angeht, würde da wahrscheinlich auch niemand sagen, das kann doch gar nicht sein. Also ich glaube, da hat einfach Novak Djokovic auch vieles richtig gemacht, neben dem Platz. Vielleicht ist es seine Ernährung, vielleicht, wie du schon sagst, ist es dieses Training der Flexibilität, dass er da auch vielleicht nicht so viele Bänderverletzungen hat oder so. Das ist natürlich sehr, sehr interessant. Vielleicht wird er ja irgendwann mal Trainer und gibt es dann auch an seinen Schützling weiter. Dann können wir erkennen, woran es denn gelegen hat. Soweit, so gut. US Open Teaser, du hast es ja schon bereits angedeutet. Du siehst Novak Djokovic als den Dominator bei den US Open. Alcaraz so als kleiner Must oder als kleiner Geheimtipp, Geheimwaffe, wobei wir da auch immer vorsichtig sein müssen. Nicht, dass er jetzt in der ersten Runde direkt die Segel streicht und wir wieder unsere Expertisen oder unseren Respekt für unsere Expertisen verlieren. Aber prinzipiell gehe ich da auch mit. Alexander Zverev, wir müssen ihn jetzt, glaube ich, nicht nochmal durchkrauen, aber auf jeden Fall auch nach Novak Djokovic wahrscheinlich der Spieler momentan, der sich in der jetzigen Form seines bisherigen Lebens befindet, in meinen Augen. Und der, ich denke, auch der einzige von diesen genannten Spielern ist rund um Tsitsipas, Rublev und wer da auch immer noch hinten dran kommt, der wirklich Novak Djokovic, wenn sie beide, sagen wir mal, fit und auch motiviert und wohlauf sind, was ja sehr wahrscheinlich ist bei einem Grand Slam, der Einzige ist, der Novak Djokovic wirklich gefährlich werden kann. Trotzdem, ja, wird es wahrscheinlich, das so endgültiger oder abschließender Satz, wird es auf einen vierten Grand Slam-Erfolg für Novak Djokovic im Jahr 2021 hinauslaufen, oder?
Gehe ich auch von aus.
Okay, gut. Das war sehr, sehr, sehr schön kurz, sehr schön. Damit können wir, glaube ich, auch das Thema Tennis für heute abschließen. Haben wir jetzt viel untergebracht rund um die Turnierreihe, rund um Oberschiedsrichter, beziehungsweise generell Coaching, was machen Schiedsrichter, was können sie machen. Und jetzt noch abschließend zu dieser GOAT-Diskussion, beziehungsweise zu der Verletzungsanfälligkeit unserer großen Sportidole. Wechseln wir die Liga, wechseln wir den Sport? Oder hättest du noch was zum Tennis zu sagen?
Nee, ich würde sagen, wir wechseln zurück zum Fußball, oder?
Da bin ich komplett bei dir, ja.
Genau, und zwar zur Bundesliga. Vielleicht einmal kurz die Ergebnisse für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Leipzig schlägt Stuttgart 4-0. Frankfurt gegen Augsburg ist unentschieden 0-0 ausgegangen. Frankfurt-Augsburg 0-0, Freiburg schlägt Dortmund mit 2-1, vielleicht die große Überraschung des Wochenendes. Hertha bleibt weiter punktlos, verliert gegen Wolfsburg mit 1-2, Bochum schlägt Mainz mit 2-0, Fürth und Bielefeld trennen sich 1-1, Leverkusen gewinnt gegen Gladbach mit 4-0, Hoffenheim gegen Union Berlin endet 2-2 und der FC Bayern München schlägt Köln mit 3-2. Das sind die Ergebnisse des Wochenendes. Wenn ich mir ein Spiel rauspicken müsste, dann wäre es wohl wirklich Freiburg gegen Dortmund, wo ich sage, das war für mich die große Überraschung des Wochenendes. Zum einen, weil es sehr, sehr stark spielende Freiburger waren, die das gut gemacht haben. Zum anderen, weil die Leistung von Dortmund irgendwie so ein bisschen enttäuschend war. Ich finde, seit Jahren, oder was heißt seit Jahren, aber jetzt seit die letzten 2-3 Saisons ist Dortmund immer so, sie handeln sich selber als den großen Bayernjäger und dann bleiben sie doch immer sehr schnell hinter den Erwartungen zurück. Und auch Freiburg ist ein Verein, der in der Bundesliga ein solider Mittelfeldklub ist. Aber wenn dein Ziel ist, den zweiten Platz, vielleicht sogar die Bayern zu ärgern um die Meisterschaft, dann darfst du gegen Freiburg nicht verlieren und schon gar nicht am zweiten Spieltag und da schon ins Hintertreffen mit den Bayern geraten. Deshalb für mich Dortmund so ein bisschen ja die kleine Enttäuschung des Spieltages, da hätte ich mir wesentlich mehr erwartet.
Ja, auf jeden Fall. Dortmund muss sich auf jeden Fall ranhalten, müssen wieder ein bisschen in diesen Modus der Spielfreude kommen. Ich finde, die ist so ein bisschen abhanden gekommen gegen Freiburg, wobei, wie du auch schon sagst, die Freiburger jetzt gerade in meinen Augen diese Saison eine wahnsinnig gute Mannschaft ausstellen und auch vor allem was die Sturmbesetzung angeht, auch einen relativ offensiveren Stil für sich gefunden haben. Natürlich kommen sie gerade gegen die großen Vereine immer noch über diesen Counter-Fußball, über diesen Konter, langer Ball vorne beziehungsweise lang oder eben mittelhoher Ball in die Spitze, in die Tiefe. Trotzdem finde ich, haben sie gerade im Sturm jetzt auch mit zum Beispiel Vincenzo Grifo wirklich sehr, sehr gute Spieler halten können, die auch sehr begehrt waren, auch auf dem europäischen Markt. Und da bin ich wirklich gespannt, ob Freiburg diese Saison wieder, sagen wir mal, dieses gute Mittelfeld belegen wird oder ob sie sogar diesen Überraschung, über diese Überraschung darstellen, wie es zum Beispiel letztes Jahr mit Union Berlin war, die auch plötzlich ganz, ganz weit vorne mitgespielt haben und ja jetzt in dieser Conference League gelandet sind. Also für mich interessant, was Freiburg da auf die Beine gestellt hat diese Saison. Ich persönlich habe sogar den einen oder anderen Freiburg-Spieler bei Kickbase mir noch schnell unter den Nagel gerissen, weil ich da sehr überzeugt bin, dass die diese Saison gerade auch gegen die kleineren Vereine, gegen die Aussteigervereine oder auch gegen die, die immer schon ein bisschen mit hinten gespielt haben, da ordentlich Punkte sammeln werden. Für mich war noch so so eine kleine Überraschung und das war ja das Spiel, was du auch letzte Woche noch groß angekündigt hast, Leipzig gegen Stuttgart. Diese Deutlichkeit und die Dominanz, die Leipzig da ausgestrahlt hat. Stuttgart mit, ja, sagen wir, gar keiner Chance, muss man ja wirklich so sagen. Wahnsinnig konsequent auch von Leipzig durchgespielt, gut gepresst. Stuttgart kaum mit nennenswerten Aktionen nach vorne. Bester Mann bei den Stuttgartern war, glaube ich, der Torhüter Müller, der da noch das ein oder andere gehalten hat. Sonst wäre das, glaube ich, sehr blamabel noch ausgegangen. Also mit einem 4-0 kann man, glaube ich, noch irgendwo leben. Wäre es ein 7-0 geworden, das, glaube ich, wäre schon ja ein harter Rückschlag gewesen. Trotzdem für mich immer noch die Stuttgarter, trotz diesem Rückschlags, immer noch eine sehr, sehr interessante Truppe. Haben jetzt aber auch so ein bisschen ihre Grenzen aufgezeigt bekommen. Jetzt geht es halt darum, das so ein bisschen zu erkennen, wo auch die Schwächen liegen, gerade gegen die großen Vereine. Leverkusen-Gladbach vielleicht auch noch. Hast du das Spiel irgendwie schauen können oder war für dich einfach nur dieses Ergebnis so plötzlich aufgetaucht im Live-Ticker und so wow, oder ja, wie war das?
Ja, ich habe die Wiederholung gesehen, oder was heißt Wiederholung, die Zusammenfassung, die Highlights gesehen. Ich muss sagen, von Gladbach hätte ich mir mehr erwartet. Man kann jetzt natürlich auch sagen, dass nach dem Trainerwechsel da jetzt auch wieder so ein kleiner Umbruch ist und ja, dass man vielleicht einfach nicht ganz an die Leistung von der letzten Saison angreifen kann. Auf der anderen Seite, Leverkusen hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gerade Moussa Diaby hat ein super Spiel gemacht. Das finde ich einer der Player to watch vielleicht für diese Bundesliga-Saison. Das heißt, Leverkusen eine sehr, sehr positive Überraschung, die so ein bisschen in den ersten zwei Spieltagen besser performt hat, als ich gedacht hätte. Gladbach bleibt so ein bisschen hinter den Erwartungen zurück. Auf der anderen Seite, wir sind jetzt nach Spieltag 2 von 34. Ich denke, da wird sich das alles auch noch so ein bisschen einpendeln und man muss den Mannschaften auch ein bisschen Zeit geben, sich zu finden. Trotzdem was man auf jeden Fall zumindest als Momentaufnahme mal im Blick behalten sollte.
Ja, und dann, für mich auch klarer Verlierer, da muss ich noch kurz sagen, Sommer im Tor, finde ich nicht nur die Höhe des Ergebnisses, sondern auch irgendwie seine Leistung. Jetzt in den ersten zwei Spieltagen gefällt mir momentan gar nicht. Das ist so der Spieler, von dem ich eigentlich als Torhüter, das ist ja auch statistisch bewiesen, dass er einer der besten Torhüter in den letzten 2-3 Saisons war, der Bundesliga. Da muss er auf jeden Fall noch an arbeiten, weil also ich habe die Wiederholung auch nur geschaut und ich sage, das vierte und das, ich glaube, zweite oder dritte Tor, die waren beides mehr als haltbar. Gerade bei dem einen hat er quasi den Ball ins eigene Tor noch gelenkt, hat auch überall schlechteste Noten bekommen. Also da bin ich auch gespannt, was da jetzt noch ist, weil eigentlich beeinflusst ja sowas, so ein Trainerwechsel ja nicht das Torhüterspiel. Dass der Torhüter, der Trainer bleibt ja gleich und der Torhüter hat die gleiche Aufgabe wie vorher. Trotzdem, ja, das musste für mich jetzt noch raus. Das hat mich wirklich sehr stark irritiert, weil ich eigentlich eine sehr, sehr hohe Meinung von Jan Sommer im Tor habe.
Ja, das ist richtig. Jan Sommer so ein bisschen enttäuscht, da muss man vielleicht auch mal schauen. Der war ja auch bei der Europameisterschaft noch im Einsatz, vielleicht auch einfach ein bisschen müde, braucht noch ein bisschen Regeneration, aber sollte sich auf jeden Fall fangen, wenn Gladbach da wirklich oben mitspielen will, weil ich denke, einen guten Torwart kann man immer gebrauchen. Eine Mannschaft, die einen sehr guten Start hingelegt hat, war der VfL Wolfsburg, haben jetzt auch gegen Hertha gewonnen. Zwei Spiele, zwei Siege. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Gegner waren der VfL Bochum und eben Hertha BSC Berlin. Also auch noch nicht die ganz großen Namen. Wobei man sagen muss, Bochum da vielleicht sogar noch stärker einzuschätzen. Hertha hingegen, muss ich sagen, wir hatten es ja in unserer Saisonprognose schon angesprochen, bis jetzt wirklich enttäuschend. Also vielleicht, wie siehst du Hertha, wie siehst du Wolfsburg?
Ja, also Wolfsburg sehe ich auf jeden Fall als, nicht Geheimtipp diese Saison, aber ich sehe sie fast schon in der Champions League spielen, wenn es halt nicht klappt, dann in der Euroleague, also wieder sehr, sehr weit vorne, so wie letzte Saison eigentlich ja auch schon, wo sie ja, glaube ich, dann Dritter sogar noch wurden, sehr überraschend am Ende der Saison, haben einen super guten Kader, finde ich, die einzige Schwäche vielleicht diese Abwehr, die ein bisschen verletzungsanfällig ist mit Ottavio, der jetzt nicht ganz fit ist, Brekalo, der noch nicht so diese Leistung zeigt und eben auf den Außenbahnen, wo auch noch Potenzial vorhanden ist, vielleicht kommt da ja aber auch noch der ein oder andere Transfer zustande. Aber dann ab dem Mittelfeld nach vorne haben sie wirklich die Top-Spieler eigentlich der Mannschaften. Also da müssen sie sich weder vor den Bayern noch vor einem sehr starken Leipziger Mittelfeld irgendwie scheuen. Da sind sie, finde ich, gleich auf. Und den Spielertypen rund um Maxi Arnold, der da ja schon seit Jahren immer mal wieder als Sechser aufräumt, Xaver Schlager, der da auch sehr, sehr gute Arbeit macht, der sich auch sehr, sehr stark entwickelt hat, gerade erst bei Wolfsburg, also jetzt auch kein Transfer, der jetzt irgendwie von einem Top-Club nach Wolfsburg gelotst wurde, sondern der eigentlich auch eher aufgebaut wurde in Wolfsburg. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, was da noch geleistet wird. Jetzt muss man schauen, naja, Weghorst, von dem hängt halt auch sehr viel ab, der ist jetzt momentan ein bisschen angeschlagen, trotzdem hat man dann aber auch auf den Außenbahnen noch die Alternativen und auch die treffsicheren Spielertypen auf den Flügel. Hertha BSC, du, ich glaube, da will ich gar nicht groß zu sagen. Das ist einfach so, also, das bahnt sich so ein bisschen als Millionengrab an. Ich glaube, die haben zu viel an den Berliner Flughafen oder sich vom Berliner Flughafen abgeschaut, wie man am besten möglichst viel Geld möglichst schlecht investiert und gleichzeitig noch jede Frist nicht erreicht. Also ich glaube, haben sich einen Gefallen getan mit dem Kunja-Deal, den hatten wir ja vorhin angesprochen, aber sonst, also hält mich wirklich nichts dran, wenn Hertha BSC im Fernsehen kommt, da sehe ich mich nicht, da sehe ich mich auch nicht zuschauen.
Ja, und es scheint jetzt ja auch erstmal nicht besser zu werden. Hertha am dritten Spieltag jetzt müssen sie gegen den FC Bayern ran. Das dürfte ja eigentlich die nächste Klatsche, die nächste Niederlage werden. Bei den Bayern, vielleicht um da kurz zu bleiben, die haben gegen Köln gespielt, haben sich mit 3-2 durchgesetzt. War für mich eine sehr, sehr starke Leistung der Kölner. Bei den Bayern wieder so ein bisschen, wie wir es angesprochen hatten. Offensiv sind sie sehr, sehr stark, sehr, sehr gut, spielen sich viele Chancen raus. Aber die Defensive, die ist jetzt ja doch neu besetzt, ohne Alaba, ohne Boateng, mit Upamecano, mit Stanisic, mit Nisu oder so. Das heißt, da so ein bisschen, ja, noch kleine Startschwierigkeiten, die Defensive noch recht anfällig.
Für mich stellt immer noch diese Bayern-Abwehr, diese Problemzone für Julian Nagelsmann dar. Muss halt irgendwie schauen, dass er gerade diese Spielertypen wie jetzt eben ein Niklas Süle, der für mich immer noch unter seinen Möglichkeiten spielt, aber eben auch die auf der Außenbahn, die Spieler rund um Stanisic oder dann auch Omar Richards wieder auf die richtige Bahn lenkt, in die richtige Entwicklung auch reinlenkt. Von Süle erwarte ich einfach, dass er da auch schon sehr viel selbst für sich irgendwo gewinnt, aber bei den jungen Spielern, die vielleicht auch noch so ein bisschen noch nicht dieses Selbstbewusstsein haben, was man eben braucht, um eben auf der rechten und linken Abwehrseite von den Bayern eben aufzuräumen, dass man denen das Selbstbewusstsein eben auch im Laufe der Saison gibt. Natürlich aber auch, muss man sagen, verletzungsanfällig sind die Spielertypen da hinten schon. Also wir haben Niklas Süle sehr verletzungsanfällig, wir haben Upamecano, der ist sehr verletzungsanfällig, wir haben Pavard und Hernandez, über die muss ich, glaube ich, gar nichts sagen. Beide immer noch langzeitverletzt. Ich glaube, und Davis, ja auch ganz, ganz schlimm bei ihm, ich glaube, es wird zu einem großen Problem, wenn sich diese Verletzungsmisere immer weiter fortzieht. Weil ich glaube, dann knüpfen die Spieler immer seltener an ihre Leistungen. Und da muss man wirklich schauen. Leider ist es ja so, dass eben auch diese Verletzungsanfälligkeit Karrieren zerstören kann, Leistungen wirklich beträchtlich beeinflussen können, auch nach der Verletzung noch. Bei Süle habe ich das irgendwie immer noch das Gefühl, dass er, ich glaube, nach seinem Kreuzbandriss noch lange nicht in der Form ist, wie wir ihn vor seinem Kreuzbandriss bei Hoffenheim und dann auch schon bei den Bayern gesehen haben. Dennoch bin ich der festen Überzeugung, dass eben gerade so ein Spieler oder Trainertyp wie Julian Nagelsmann gerade mit diesen Spielertypen klarkommt, weil er eben sehr, glaube ich, sehr gut weiß, sehr empathisch ist, so ein bisschen wie Jupp Heynckes, so dieses Gefühl hat, dass diese Spieler eben dieses Quäntchen Selbstbewusstsein brauchen, auch wenn sie das vielleicht noch nicht auf dem Platz zeigen, dass man es ihnen aber immer wieder diese Leistung bestätigt und dass sie, glaube ich, aber dann auch von selbst irgendwann merken müssen, dass eben da noch Luft nach oben ist. Ich glaube, das wird der schwerste Part sein, dass man eben versucht, diese Langzeitverletzten oder auch verletzungsanfälligen Spielern, die dementsprechend auch diese Unsicherheit auf dem Platz mitbringen, dass man denen eben wieder diesen Bayern Gewinner gehen, so ein bisschen einpflanzt, und ich glaube, da ist Julian Nagelsmann der richtige Mann. Hansi Flick hätte ich da lieber gesehen. Das vielleicht noch dazu, der ist, glaube ich, für mich das ist wirklich so der ultimative deutsche Trainer momentan, vielleicht auch noch ein Jürgen Klopp, aber trotzdem Julian Nagelsmann auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Trainertyp, der, glaube ich, auch perfekt in diese momentane schwierige Situation aber reinpasst und der ja jetzt eben am Zuge ist und jetzt eben die Spiele aufbauen muss. Dennoch, ja, wie du schon sagst, vielleicht kommt ja noch der ein oder andere Transfer zu den Bayern. Potenzial ist auf jeden Fall noch in der Abwehr.
Ja, wie du sagst, diese Gewinnermentalität etablieren, da sollte doch das Pokalspiel gestern Abend und die Hertha am Wochenende vielleicht auch ganz gut sein, um da den Leuten noch ein bisschen Selbstbewusstsein, ein bisschen Siegergehen einzupflanzen. Ich denke, wenn du nicht noch was hast, dann war es das mit dem zweiten Spieltag. Dann können wir vielleicht noch einmal auf den dritten Spieltag vorausblicken. Da gibt es drei Matchups, die ich sehr interessant finde. So meine drei Spiele des Spieltags vielleicht. Das geht am Freitag direkt los mit dem Freitagsspiel zwischen Borussia Dortmund und der TSG Hoffenheim. Dortmund angesprochen, gegen Freiburg geschwächelt, mich jetzt auch im Supercup nicht wirklich überzeugt, gegen sehr formstarke, sehr gefährliche Hoffenheimer, die auch gerade offensiv wirklich schön Fußball zeigen. Das wird interessant sein, wie Dortmund sich da schlägt. Das werde ich mir am Freitag auch auf jeden Fall angucken auf The Zone. Da kann man dann sicherlich auch nochmal genauer drüber sprechen. Des Weiteren haben wir am Samstag das Baden-Derby Stuttgart gegen Freiburg. Zwei Mannschaften, die jetzt viel Potenzial haben, sage ich mal, aber vor allem eben diese Derby-Atmosphäre, die das Spiel besonders macht. Und das letzte Spiel ist gleichzeitig auch das letzte Spiel des gesamten Spieltages. Am Sonntag treffen Wolfsburg und RB Leipzig aufeinander. Da vielleicht so ein bisschen das große Aufeinandertreffen der Bayern-Verfolger wird, denke ich, auch sehr interessant sein zu sehen, wie die beiden Mannschaften sich schlagen, wer sich da durchsetzen wird.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessante Matchups, gerade dieses Schwaben-Derby Stuttgart-Freiburg, da freue ich mich persönlich am meisten drauf, weil ich mir da so die größte Brisanz erhoffe, gerade jetzt, weil wir ja auch in im Raum rund um Stuttgart-Freiburg wohnen. Wolfsburg-Leipzig natürlich auch schon so ein bisschen auch richtungsweisend, glaube ich, was wer jetzt diesen, sagen wir mal, bis zum Herbst so diese Rolle des Bayern-Jägers, beziehungsweise vielleicht sogar des Spitzenreiters einnehmen wird. Ich denke, hier wird sich so ein bisschen auch der momentane Leistungsstand in diesem ganz großen Vergleich schon zeigen. Hier, denke ich, ist auch dann wieder Leipzig ein wenig kompletter. Die hatten jetzt auch mit größeren Verletzungsschwierigkeiten zu kämpfen. Mit Angelino, der verletzt ist, Olmo, der verletzt war. Mal schauen, ob die dann bis dahin schon wieder fit sind. Vielleicht kommen sie ja auch schon dann auf ihre Kurzeinsätze. Das muss man natürlich dann auch immer berücksichtigen. Genauso wie wir bei den Bayern sagen, die Abwehr ist sehr verletzungsanfällig oder sind sogar gerade ja Dauerverletzte auf den Stationen. Genauso ist es natürlich auch bei den Bayern-Verfolgern und auch bei allen anderen Vereinen in der Liga. Diese Verletzungsanfälligkeit zieht sich so ein bisschen durch, auch jetzt nach Corona, dass irgendwie gefühlt viele der Stammkräfte ja immer mehr auf diesem Lazarett verbringen, als eben auch tatsächlich auf dem Platz. Dennoch, ja, bin ich gespannt. Der Leipzig-Kader ist breit genug aufgestellt. Da wird, glaube ich, auch ein tolles Spiel auf uns warten. Deswegen, genau, Freitagabend und eben Sonntag, ja, Nachmittag, Mittag, da einschalten, da kommen gute Spiele.
Genau. Ich denke, das bringt uns dann auch zum Ende der dieswöchigen Podcast-Folge. War vielleicht etwas tennislastig, bisschen Fußball war noch drin, aber man muss ehrlich sein, so viel ist sonst die Woche tatsächlich auch nicht passiert. Hast du noch was du unseren Zuschauern mit auf den Weg geben möchtest?
Nee, leider nichts mehr. Hab alle meine Patronen verschossen. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat da draußen. Weiß von dem einen oder anderen, dass der Podcast schon eifrig gehört wird auf Autofahrten, auf zum Einschlafen auch schon. Also ich hoffe, auch dieser Podcast dient euren Möglichkeiten der Nutzung. Und wir hören uns ja dann auch schon nächste Woche wieder mit neuen Themen. Die wird Jona jetzt auch nochmal gleich ein bisschen anteasern, wobei es natürlich schon sehr stark auf diesem Fokus da bleibt. Fußball, Tennis, ihr wisst Bescheid. Bis dahin wünsche ich euch allen noch eine schöne restliche Woche, einen guten Start in die nächste Woche. Dir natürlich auch, Jona, aber ich denke, wir sehen uns ja jetzt dann auch noch die Tage.
Auf jeden Fall.
Und bleibt gesund, bleibt sportlich und wir sehen uns nächste Woche. Haut rein. Ciao, ciao.
Mach's gut, Felix. Ciao. So, da sind wir wieder im Outro. Der Blick voraus auf die nächste Woche. Was steht so an? Was kann man gucken? Man kann natürlich die Paralympics verfolgen. Der dritte Spieltag der Bundesliga, der zweiten Bundesliga, eigentlich aller Ligen, steht, wie bereits erwähnt, an mit den Matchups to watch. Des Weiteren gehen wir in die letzte Woche der NFL Preseason. Das ist die dritte Preseason-Woche. Da geht es dann auch bald wieder los mit der Regular Season. Da werden wir sicherlich auch mal ein bisschen drüber reden. Wir sind beim Football jetzt nicht die ganz großen Experten, aber wir haben unsere Lieblingsteams. Da werden wir vielleicht einfach mal kurz sagen, worauf wir uns freuen, was unsere Favoriten sind. Und spätestens zum Super Bowl werden Felix und ich uns dann auch wieder gemeinsam hinsetzen und das ganze Ereignis zelebrieren. Des Weiteren sind die Qualifikationsrunden der US Open schon im vollen Gange. Das Turnier wird dann auch nächste Woche wirklich starten. Wird uns dann die nächsten 2 Wochen auch im Podcast begleiten und auch in unserem privaten Leben. Das werden wir auf jeden Fall verfolgen. Ja, das war es soweit mit dieser Podcast-Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schaut gerne vorbei auf Spotify, auf Apple Music, iTunes, wie es alles heißt. Abonniert uns, um keine Folge mehr zu verpassen. Und dann hoffen wir, dass wir euch nächste Woche wieder hören in der nächsten Folge von GOAT, eurem Sport-Podcast.